römisch 4. Eine Dreiheit göttlicher Personen von Ewigkeit oder vor der Weltschöpfung ist in den Vorstellungen des Denkens eine Dreiheit von Göttern. Und diese kann auch nicht durch das Lippenbekenntnis eines Gottes aufgehoben werden. Aus dem folgenden Abschnitt des athanasischen Glaubensbekenntnisses geht klar hervor, dass eine Dreiheit göttlicher Personen von Ewigkeit in Wirklichkeit eine Dreiheit von Göttern ist. Das lautet: Eine andere ist die Person des Vaters, eine andere die des Sohnes und eine andere die des Heiligen Geistes. Gott und Herr ist der Vater. Gott und Herr ist der Sohn. Und Gott und Herr ist der Heilige Geist. Dennoch aber sind nicht drei Götter und Herren, sondern es ist ein Gott und Herr, wie wir durch die christliche Wahrheit angetrieben werden, jede Person einzeln für sich als Gott und Herrn anzuerkennen, so werden wir durch die katholische allgemeine Religion verhindert, drei Götter oder drei Herren zu nennen. Soweit dieser Ausschnitt aus dem athanasischen Glaubensbekenntnis. Dies ist als ein ökumenisches oder allgemeines Glaubensbekenntnis von der ganzen christlichen Kirche angenommen worden. Und alles, was man gegenwärtig von Gott weiß und glaubt, stammt aus ihm. Wer es nur mit offenen Augen liest, kann sehen, dass jene, die die Kirchenversammlung von Nicäa bildeten, keine andere Dreieinigkeit verstanden als eine solche von drei Göttern. Das sogenannte athanasische Glaubensbekenntnis aber, aus dem wir oben zitierten, ging als ein später Sprössling daraus hervor. Wenn nun auch heute in der christlichen Kirche keine andere Dreieinigkeit verstanden wird, so darum, weil, wie gesagt, alle Gotteserkenntnis daher stammt und jeder im Glauben an seine Worte verharrt. Für die Behauptung, dass in der gegenwärtigen christlichen Kirche unter der Dreieinigkeit nichts anderes als eine Dreieinigkeit von Göttern verstanden wird, berufe ich mich auf alle, Laien wie geistliche, lorbeerbekränzte Magister und Doktoren, geweihte Bischöfe und Erzbischöfe, auch auf die Kardinäle in ihrem Purpur, ja, auf den römischen Papst. Hätte man hingegen gesagt, allen dreien, Vater, Sohn und Heiligem Geist, komme göttliches Wesen zu, dennoch aber seien nicht drei göttliche Wesen, sondern nur eines, und dieses sei unteilbar, dann wäre jenes Geheimnis erklärbar gewesen. Denn unter dem Vater ist das Urgöttliche, unter dem Sohn das Göttlich-Menschliche von daher, also von dem Urgöttlichen. Unter dem Heiligen Geist aber das hervorgehende Göttliche zu verstehen. Und diese drei gehören einem Gotte an. Auch wenn man dem Göttlichen des Vaters eine ähnliche Stellung einräumt wie der Seele im Menschen, dem Göttlich-Menschlichen wie dem Leib dieser Seele und schließlich dem Heiligen Geist wie der aus beiden hervorgehenden Wirksamkeit, hat man die Vorstellung dreier Wesenselemente, die einer und derselben Person angehören und so zugleich ein einziges unteilbares Wesen ausmachen. Die Vorstellung von drei Göttern kann nicht durch das Lippenbekenntnis eines Gottes beseitigt werden, weil sie dem Gedächtnis von der Kindheit an eingepflanzt ist und jedermann aus dem Inhalt seines Gedächtnisses herausdenkt. Das menschliche Gedächtnis gleicht nämlich dem Wiederkaumagen gewisser Vögel und Säugetiere, in denen dieselben die Nahrung, von der sie sich nach und nach ernähren, zunächst einmal aufnehmen, um sie in bestimmten Zeitabständen von da heraufzuholen und in den eigentlichen Magen hinabzukauen, indem sie schließlich verdaut und allen Nutzzwecken des Körpers zugeführt wird. Der menschliche Verstand gleicht diesem eigentlichen Magen. dass sich die Vorstellung dreier göttlicher Personen von Ewigkeit, die wie gesagt auf die Vorstellung dreier Götter hinausläuft, nicht durch das Lippenbekenntnis eines Gottes beseitigen lässt, kann jedermann schon daraus ersehen, dass sie, diese Vorstellung dreier Götter, immer noch besteht, dass es berühmte Männer gibt, die darauf bestehen, dass die drei göttlichen Personen ein Gott seien, dabei aber hartnäckig leugnen, dass Gott, wenn er schon einer ist, auch eine Person sein muss. Welcherweise dächte aber nicht bei sich, dass hier unter Person keinesfalls eine Person, sondern die Bezeichnung einer Beschaffenheit zu verstehen ist. Weil man aber nicht weiß, worin diese besteht, bleibt es bei dem, was dem Gedächtnis von Kindheit an eingepflanzt ist, vergleichbar der Wurzel eines abgehauenen Baumes in der Erde, aus der immer wieder ein neuer Sprössling hervorwächst. Du aber, mein Freund, haue nicht nur diesen Baum ab, sondern rode auch seine Wurzel aus. Pflanze dann deinem Garten Bäume ein, die gute Frucht bringen. Sei also auf der Hut, dass sich nicht in deinem Gemüt die Vorstellung dreier Götter festsetzt, während dein Mund bar jeder Vorstellung einen Gott ausspricht. Der Verstand oberhalb des Gedächtnisses, der sich drei Götter denkt, und der Verstand unterhalb des Gedächtnisses, aus dem der Mund einen Gott ausspricht, was sind sie zusammengenommen anderes als ein Schauspieler auf dem Theater, der zweierlei Rollen spielen kann? Er kann von der einen Seite her etwas sagen, dann auf die andere Seite hinüberlaufen und von dort aus dem widersprechen. Und so kann er sich hier als ein Weiser und dort im genauen Gegensatz dazu als Tor vorstellen. Was aber wird die Folge davon sein? Stellt er sich dann gleichsam auf den mittleren Standpunkt und betrachtet von da aus seine beiden Rollen? Muss er dann nicht denken, dass im Grunde weder an der einen noch an der anderen etwas dran ist? Ein solcher Mensch wird vielleicht zu dem Schluss kommen, dass es weder einen Gott gibt noch drei Götter, sondern überhaupt keinen. Der heute vorherrschende Naturalismus hat keinen anderen Ursprung. Im Himmel kann niemand den Begriff einer Dreiheit von Personen, von denen eine jede einzeln für sich Gott ist, aussprechen. Dem widerstrebt schon die Himmelsaura, in der die Gedanken, ähnlich wie bei uns die Töne in der Luft, schweben und sich wellenförmig ausbreiten. Nur der Heuchler vermag es dort. Aber der Ton seiner Rede knirscht entweder in jener Aura wie ein Zahn, der sich am anderen reibt, oder er kreischt wie ein Rabe, der dem Singvogel nacheifern will. Wie ich auch aus dem Himmel vernahm, ist es ebenso unmöglich, den dem Gemüt durch Begründungen eingepflanzten Glauben an eine Dreiheit von Göttern auszutilgen, als einen Baum durch seinen Samen oder das Kinn eines Menschen durch eins seiner Barthaare hindurchzuziehen. Römisch 5. Eine Dreiheit von Personen war in der apostolischen Kirche unbekannt. Sie wurde erst auf dem Konzil zu Nicäa ausgebrütet und gelangte so in die römisch-katholische Kirche und von da aus in die Kirchen, die sich von ihr abspalteten. Wir haben unter der apostolischen Kirche nicht nur die Kirche zur Zeit der Apostel, sondern auch die Kirche in den zwei oder drei darauffolgenden Jahrhunderten zu verstehen. Dann aber fing man an, die Tür des Tempels aus den Angeln zu heben und gleich Dieben in das innere Heiligtum einzubrechen. Unter dem Tempel versteht man die Kirche, unter der Tür den Herrn, unseren Gott und Erlöser, und unter dem inneren Heiligtum seine Göttlichkeit. Der Herr sagt: Wahrlich, Ich sage euch, wer nicht durch die Türe in den Schafstall eingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird gerettet werden. Johannes 10. Dieser Frevel wurde tatsächlich von Arius und seinen Anhängern verübt. Konstantin der Große berief deshalb eine Kirchenversammlung nach der bithynischen Stadt Nicäa ein. Zum Zwecke der Ausmerzung der verdammenswerten Ketzerei des Arius, der nämlich behauptete, Jesus sei kein Gott, sondern sei der Erstgezeugte von Gott, aber nicht wirklich selbst Gott, hat Arius behauptet. Zum Zwecke der Ausmerzung der verdammenswerten Ketzerei des Arius wurde von den Mitgliedern dieses Konzils die Lehre erfunden, beschlossen und zur unverbrüchlichen Satzung erhoben, dass von Ewigkeit her drei göttliche Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist gewesen seien. Und dass jeder von ihnen für sich und in sich Persönlichkeit, Dasein und Bestehen zukomme. Ferner, dass die zweite Person der Gottheit, der Sohn, herabgestiegen sei und ein menschliches angenommen habe, um die Erlösung zu vollbringen. Und dass seinem Menschlichen infolgedessen durch die hypostatische Vereinigung Göttlichkeit und enge Verwandtschaft mit Gott Vater zukomme. Von dieser Zeit an entsprangen auf Erden ganze Knäuel unheilvoller Ketzereien über Gott und die Person Jesu Christi. Antichristen erhoben ihr Haupt und zerteilten Gott in drei, den Herrn und Heiland in zwei Teile. Sie zerstörten damit den vom Herrn durch die Apostel errichteten Tempel so weit, dass kein Stein auf dem anderen blieb, entsprechend seinen eigenen Worten bei Matthäus 24,2, wo unter dem Tempel keineswegs nur der Tempel zu Jerusalem, sondern auch die Kirche zu verstehen ist, von deren Ablauf oder Ende das ganze Kapitel handelt. Doch konnte man auch etwas anderes von dieser Kirchenversammlung oder von einer folgenden erwarten, die alle in gleicher Weise die Gottheit in drei teilten und den menschgewordenen Gott unter sich zum Schemel ihrer Füße erniedrigten? Hatten sie doch dadurch das Haupt der Kirche von seinem Leibe abgetrennt. Dadurch, dass sie anderswo einstiegen, das heißt, ihn übergingen, und zu Gott Vater wie zu einer anderen Gottheit aufstiegen, nur mit dem Wort vom Verdienst Christi im Munde, um dessen Willen er, Gott Vater, sich erbarmen möge. Und auf diese Weise sollte die Rechtfertigung mit ihrem ganzen Gefolge unmittelbar bei ihnen einfließen, das heißt mit der Sündenvergebung, Erneuerung, Heiligung, Wiedergeburt und ewigen Seligkeit, und dies ohne irgendein Dazutun von Seiten des Menschen. Die apostolische Kirche wusste überhaupt nichts von einer Personendreiheit beziehungsweise drei Personen von Ewigkeit, wie aus ihrem Glaubensbekenntnis, dem sogenannten Apostolikum, deutlich hervorgeht. Darin heißt es unter anderem: Ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater, Schöpfer des Himmels und der Erden, und an Jesus Christus, seinen einzigen Sohn, unseren Herrn, welcher empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, und an den Heiligen Geist. Hier findet sich keinerlei Erwähnung eines Sohnes von Ewigkeit, sondern nur des vom Heiligen Geist empfangenen und von der Jungfrau Maria geborenen Sohnes. Die Verfasser dieses Glaubensbekenntnisses wussten von den Aposteln her, Zitat, dass Jesus Christus der wahre Gott ist, dass in ihm die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt, 2. Kolosser, dass die Apostel den Glauben an ihn predigten, Apostelgeschichte 20, und dass er alle Gewalt im Himmel und auf Erden hat, Matthäus 28. Wie soll man sein Vertrauen auf Kirchenversammlungen setzen, die sich nicht unmittelbar an den Gott der Kirche wenden? Ist nicht die Kirche der Leib des Herrn und er ihr Haupt? Und was ist ein Leib ohne sein Haupt? Und was ist das für ein Leib, dem drei Häupter aufgesetzt sind, unter deren Leitung Rat gepflogen und Beschluss gefasst werden soll? Hier treten an die Stelle der Wahrheiten Täuschungen und an die Stelle des Lichtes Finsternis. Die Menschen aber stehen dann wie in einer Höhle mit Augengläsern auf der Nase und einer Kerze in der Hand und verschließen die Augen vor den geistigen Wahrheiten, die im Lichte des Himmels erscheinen, während sie sie für die sinnlichen Wahrheiten öffnen, die in dem Irrlicht der Körpersinne erscheinen. Ähnlich ergeht es ihnen auch, wenn sie im göttlichen Wort lesen. Ihr Inneres schläft ein bei den Wahrheiten, erwacht aber bei den Falschheiten und wird schließlich wie das Tier, das aus dem Meere aufsteigt und von dem es heißt, es habe einen Mund wie ein Löwe, einen Leib wie ein Leopard und Füße wie ein Bär. Offenbarung 13. Im Himmel sagt man, dass während der Abhaltung des Konzils von Nicäa geschah, was der Herr den Jüngern mit den Worten vorausgesagt hatte: Die Sonne wird verdunkelt werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel erschüttert werden. Matthäus 24. Die apostolische Kirche war in der Tat wie ein neuer Stern, der am gestirnten Himmel erschien. Die Kirche nach den beiden nizänischen Kirchenversammlungen hingegen war wie derselbe Stern, aber verblasst und schließlich verschwunden, wie dies bei den Sternen der natürlichen Welt nach den Beobachtungen der Astronomen schon einige Male vorgekommen ist. Im göttlichen Worte heißt es: Jehova Gott wohne in einem unzugänglichen Lichte. Erster Brief an Timotheus. Wer könnte also zu ihm kommen? Wohnte er jetzt nicht in einem zugänglichen Licht? Das heißt, wäre er nicht selbst herabgekommen und hätte ein menschliches angenommen, indem er das Licht der Welt wurde? Johannes 1 und 12. Wer wäre nicht imstande einzusehen, dass es genauso unmöglich ist, sich Jehova, dem Vater, in seinem Lichte zu nähern, als sich Flügel von der Morgenröte zu leihen, um mit ihnen der Sonne entgegenzufliegen, oder sich von den Strahlen der Sonne statt von elementarer Speise zu nähren. Es ist ja auch dem Vogel unmöglich, im Äther zu fliegen und dem Hirsch in der Luft zu laufen.